läuft jetzt einfach schon. Ihr könnt dann.
Genau. Herzlich willkommen zur 24. Folge des Podcasts New Energy from Hamburg. Ich bin Astrid Dose und arbeite für das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg, das führende Branchennetzwerk für erneuerbare Energien in der Metropolregion. Heute zu Gast Mike Blicker und Professor Dr. Hans Schäfers, beide vom Kompetenzcenter für erneuerbare Energien an der HAW Hamburg, kurz das CC4E. Mike Blicker studierte Umweltingenieurwesen an der TU Cottbus-Senftenberg und blickt auf eine erfolgreiche Karriere an diversen Fraunhofer-Instituten zurück. Seit 2018 arbeitet er für das CC4E und seit 2023, also diesem Jahr, hat er die Projektleitung für das Norddeutsche Reallabor inne. Herzlich willkommen, Herr Blicker. Professor Schäfers hingegen besitzt ein Diplom in Umwelttechnik, wurde an der HafenCity-Universität in Hamburg promoviert und war viele Jahre als Energieberater tätig. Seit 2017 wirkt er als Professor für intelligente Energiesysteme und Energieeffizienz an der HAW Hamburg und leitet seit 2023 das CC4E. Zur Einstimmung drei kurze Fragen an Sie beide. Hamburg ist die erneuerbare Hauptstadt Deutschlands. Warum, Herr Blicker?
Weil Hamburg beziehungsweise Hamburg mit dem Umland zusammen sehr großes Potenzial für Windenergie hat und auf der anderen Seite Hamburg sehr gut die letzten Jahre sich entwickelt. Oh. Darf ich nochmal von vorne?
Ja, einfach
nochmal
sprechen.
Ich darf gerne nochmal von vorne anfangen. Ja. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Gut. Ja, das ist ja fies, wenn man die Frage
stellt. Alles wunderbar, aber okay. Du darfst gerne ein bisschen lauter sprechen.
Ja, alles klar. Ja, hallo. Weil Hamburg zusammen mit dem Umland die idealen Voraussetzungen für die Energiewende hat. Der Norden produziert, die Flächenländer produzieren die erneuerbaren Energien und Hamburg integriert sie. Und das ist uns die letzten Jahre sehr gut gelungen.
Herr Schäfers.
Gleiche Frage.
Ja.
Ja, also tatsächlich ist Hamburg als Stadt an einer Schlüsselposition hier oben in Norddeutschland. Das sehen wir in der Windenergie. Ganz viele Firmen lassen sich hier nieder. Es gibt ein großes Flächenpotenzial, nicht in der Stadt für Windenergie ganz spezifisch, aber natürlich irgendwie rund um Hamburg herum. Die Offshore-Windkraftanlagen sind nicht weit. Und wir haben eine Situation, die wir jetzt in der neuen Studie nochmal gezeigt haben, dass ein sehr großes Solarenergiepotenzial auf den Dächern der Stadt zu erwarten ist. Agri-Photovoltaik, da haben wir auch ein bisschen Potenzial. Die beiden zusammen, da kann man ganz zu Recht sagen, ja, Hamburg ist, wenn wir das richtig anfangen, dieses Potenzial zu erschließen, dann ist Hamburg wirklich irgendwie führend bei den erneuerbaren Energien. Ja.
Sehr schön, dann sind wir alle hier richtig aufgehoben mit dem CC4E und dem Cluster. Politisch gesehen, die Bundesregierung nähert sich genau in diesem Monat der Halbzeit. Wie bewerten Sie die bisherige Energiepolitik? Herr Schäfers zuerst.
Ja, schwierig. Die Umstände haben es schwierig gemacht. Ne? Wir sind gut gestartet, aber in der Krise, in die wir tatsächlich also mit dem Russlandkrieg reingerutscht sind, ist der Fokus tatsächlich total verschoben. Energiesicherheit herzustellen war viel stärker offenbar im Fokus, als tatsächlich den Plan abzuarbeiten, das eigentlich ja notwendige Lag, was wir hatten, bei den erneuerbaren Energien mal aufzuholen. Da kommen wir jetzt langsam nach und ich hoffe, das gelingt uns dann in der zweiten Hälfte noch doller. Man sieht es dieses Jahr schon, Photovoltaik-Ziel ist erreicht, Wind hängt immer noch hinterher und liegt erstaunlicherweise dann ja aber auch wieder an einem anderen Ministerium, an der Freigabe der Transportgenehmigung, auch eine völlig verrückte Sache.
Das stimmt. Herr Blicker, wie sehen Sie das?
Ja, ich denke, die Ambitionen, die die Regierung gesetzt hat, sind gut und richtig und es tut sich auch in vielen Bereichen was. Von daher gesehen muss ich sagen, macht die Regierung es grundsätzlich gut, aber es gibt natürlich in vielen Bereichen, gerade was die Kommunikation dieser Dinge angeht oder auch die, in manchen Details die Umsetzung, sicherlich noch Optimierungsbedarf.
Ja. Wir stellen immer eine Frage jedem Interviewpartner und das ist die nach der Glaskugel. Stellen Sie sich vor, 2050 in Europa, wo steht die Energiewende zu dem Zeitpunkt? Herr Schäfers, Sie gucken mich so an.
Ja, gerne. Ich glaube, wir sind dann fertig mit der Energiewende. Also selbst wenn wir irgendwie uns im Moment ja 45 vornehmen und dann 45 vielleicht nicht geschafft haben, ich glaube, bis 50 haben wir das geschafft, dann blicken wir zurück und werden uns fragen, wieso hat das so lange gedauert? Hätten wir das nicht noch schneller hinkriegen können? Aber ich glaube, wir werden irgendwie da, da bin ich sehr zuversichtlich, auch stolz dann einfach sein, es wirklich umgestaltet zu haben, dieses gesamte Energiesystem.
Wow, das ist ambitioniert. Herr Blicker, sehen Sie das genauso?
Ja, da muss ich Herrn Schäfers zustimmen. Ich glaube auch, dass wir das bis 2050 geschafft haben werden. Es wird sicherlich auch kein einfacher Weg in vielen Bereichen, aber ich gehe doch auch davon aus, dass wir die Ambitionen, wir sind ja eigentlich mit 2045, was Deutschland angeht, da schon normalerweise durch. Ja, bis 2050 haben wir das geschafft.
Sehr gut. Dann wenden wir uns jetzt dem eigentlichen Thema zu, dem CC4E, dem Norddeutschen Reallabor und alles, was dazugehört. Zunächst eine ganz praktische Frage. Sie beide sind ja relativ neu im Amt. Ich habe es im Intro erzählt, seit 2023 in den jeweiligen Positionen. Wie werden Sie sich das Projektmanagement im Norddeutschen Reallabor künftig aufteilen? Herr Blicker, vielleicht Sie zuerst. Was haben Sie da vor?
Ja, also ich habe die Koordinatorrolle übernommen im Norddeutschen Reallabor. Das bedeutet, ich bin im Tagesgeschäft zuständig, dieses Projekt auch zu koordinieren. Es gibt ein Projektmanagement Office, das ich leite, und wir versuchen dann eben, oder wir schaffen das natürlich auch, die Fäden zusammenzuhalten, weil wir sind mit über 50 Partnern und über 20 Teilprojekten dort natürlich ein sehr diverses Konsortium, und da gehört eben auch ein stringentes Projektmanagement dazu, und ja, dieses Projektmanagement Office, da bin ich für zuständig.
Herr Schäfers, wie tragen Sie dazu bei? Sie sind wahrscheinlich mehr in dem wissenschaftlichen Bereich, nehme ich mal an.
Ja, in der Rolle in der Projektsteuerungsgruppe ist jetzt, man könnte sagen, mein Job vor allen Dingen, mal drauf zu gucken und zu gucken, ob die Richtung stimmt. So, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass der entscheidende Punkt da jetzt ist, dass wir uns eben, Herr Blicker hat es gesagt, das Management irgendwie von so einem großen Projekt nimmt natürlich unglaublich viel Raum an und ein. Und das ist dann auch so, dass man sich dann natürlich in den Mühen der Ebene tummelt. Und wenn es jetzt darum geht zu überlegen, was tun wir denn strategisch, und die Situation ist strategisch auch gerade für das Norddeutsche Reallabor gerade alles andere als einfach, dann ist dann schon mal eher die Rolle der Mitglieder der Projektsteuerungsgruppe gefragt, und da tauschen wir uns natürlich mit dem Projektmanagement Office regelmäßig aus. Im Kern ist es so, dass wir genau das eben gemeinsam dann tun, und das ist auch quasi die Nahtstelle. Ja. Da ist die Schnittstelle für die gemeinsame Abstimmung. Man könnte also sagen, Mike Bricker macht und ich gucke ab und zu mal drauf und dann reden wir drüber. Also ungefähr irgendwie in a nutshell.
Okay, Vorstand und Aussichtsrat, genau. Muss ja auch immer mal einer ein Auge drauf haben, das ist definitiv wichtig. Vielleicht mal ganz an den Anfang Ihrer Karriere oder vielleicht noch früher, wie sind Sie in die Branche der erneuerbaren Energien gekommen? Das ist manchmal ganz interessant zu hören, was da so das Aha-Erlebnis war, so ein bisschen wie bei Newton, wo der Apfel vom Baum fiel. Gab es sowas bei Ihnen auch, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist eine super Branche, da möchte ich rein?
Also mein Weg ist tatsächlich über die Energieeffizienz eigentlich gekommen. Und Sie haben ja am Anfang gesagt, CC4E, ne, Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien, aber es sind ja nur zwei von den vier E's, da kommen noch zwei E's dazu, nämlich Energieeffizienz, also Energieeffizienz. Und dann haben wir alle vier E's vom CC4E zusammen. Und ich habe damals, ich bin eigentlich zurückgekommen an die Hochschule, mehr oder weniger zufällig, über ein Projekt, das wir damals in meinem Ingenieurbüro gemacht haben, mit der Stadt zusammen. Da ging es um Energieeffizienz bei den öffentlichen Gebäuden. Und das hatte eine Fragestellung erreicht, die sich eigentlich nur noch über ein Forschungsprojekt lösen ließ. Und dann bin ich in meine alte Hochschule und habe gesagt, hört mal, wollen wir da nicht zusammen drüber forschen? Und so bin ich im Prinzip zurück zur Forschung gekommen. Und die Erneuerbaren damals, die waren in ihren zarten Anfängen. Als ich auch Umwelttechnik studiert habe, war es tatsächlich so, dass wir gar keine richtige Ausbildung zu erneuerbaren Energien bekommen haben. Das hat sich nach und nach entwickelt, und vor allen Dingen entwickelt aus der Fragestellung heraus, wie wir eigentlich die Stromverbrauchsseite an die fluktuierende Erzeugung der Erneuerbaren bei Wind und Sonne richtig koppeln müssen. Das war so mein Einstieg in die Richtung Erneuerbaren.
Okay, und bei Ihnen, Herr Blicker, wie hat es sich zugetragen? Wissen Sie es noch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, auch als Kind schon war ich, glaube ich, immer schon interessiert an Umweltthemen, Umweltschutz. Und als es dann zum Studium ging und Mathe, Physik und solche Sachen Spaß gemacht haben, war es irgendwie naheliegend, was mit Ingenieurtechnik zu tun zu haben. Jetzt war es auch Mitte der 90er allerdings so, wie Hans Schäfers schon geschildert hat, so wirklich die Studiengänge dazu gab es nicht. Ich habe Umweltingenieurwesen studiert an der TU Cottbus damals, und das war ein Stück weit auch eine Mogelpackung, weil da noch ganz viel Braunkohletagebau und Kraftwerkstechnik dahinter steckte. Nichtsdestotrotz gab es dann die ersten Vorlesungen zu Photovoltaik oder auch Windenergie. wofür ich dann teilweise in Holland zum Auslandsstudium gegangen bin. Und ja, das hat sich über die Jahre dann weiterentwickelt. Als ich bei Fraunhofer angefangen habe, war mein erstes Projekt solare Meerwasserentsalzung, hatte dann also auch direkt was damit zu tun. Später habe ich mich mit Wärmespeichern beschäftigt, die wir natürlich in der Energiewende auch brauchen. Und ja, habe dann das Thema immer weiter verfolgt und bin dann letztendlich am CC4E gelandet.
Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall einer dann der Pioniere, wenn in den 90ern schon dabei. Das war definitiv eine andere Phase als heute, kann ich mich auch noch gut erinnern. Auch noch mal ein Blick in die Vergangenheit. Vor 15 Jahren wurde das CC4E gegründet. Sie haben gerade ihr Jubiläum gefeiert letzte Woche. Und der Gründer war Professor Dr. Werner Beber. Den kennen alle hier in Hamburg in der Metropolregion und auch darüber hinaus. Herr Beber ist im Februar verstorben und das hat sicherlich für das CC4E, aber auch für das Norddeutsche Reallabor einen tiefen Einschnitt bedeutet. Ich nehme mal an, Sie haben sich beide Gedanken dazu gemacht, wie Sie sein Erbe fortsetzen wollen, was Sie mitgenommen haben von seiner Art, von seiner Arbeit. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, Herr Schäfers.
Ja, gerne. Das ist tatsächlich ein erheblicher Einschnitt für uns gewesen. Also vor allen Dingen auch, weil Werner Beber ja sehr plötzlich gestorben ist. Und der entscheidende Punkt für uns im CC4E, mit diesem plötzlichen Verlust klarzukommen, war, dass Werner Beber eine ganz ausgezeichnete Persönlichkeit war, wenn es darum ging, die Sache der Erneuerbaren, die Sache der Energiewende voranzubringen, weil er ganz fachfremd aus dem Marketing kam. Für ihn ging es eigentlich gar nicht um die technischen Probleme, die jetzt Mike Blicker und mich zum Beispiel immer relativ schnell dann auch irgendwie belegen, sondern für ihn war die Frage, wie nehmen wir die Leute alle mit? Und sowas reißt natürlich eine Lücke in eine Organisation, die dann über Jahre gewachsen ist, mit den tollen Projekten, die wir gemeinsam mit Werner Beber damals dann auch aus der Taufe gehoben haben und erfolgreich durchgeführt haben. Die Norddeutsche Energiewende 4.0 war ja im Prinzip so ein großes Projekt als Vorläuferprojekt für das Norddeutsche Reallabor. Wir haben eher hochschulintern noch ein großes Projekt X-Energy. Das sind Dinge, die entstanden sind, vor allen Dingen, weil Werner Beber die Leute begeistern konnte und so mitnehmen konnte. Und wir sitzen oft da jetzt und überlegen, was hätte Werner gemacht. Und wir hoffen tatsächlich, dass wir ein bisschen diesen Drive aus der guten Zeit, die er uns vorgelebt hat, irgendwie mitnehmen. Ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, wir haben viel von ihm gelernt. Und uns da dann tatsächlich auch auf ähnlichem Niveau, das gleiche Niveau werden wir nicht halten können, auf ähnlichem Niveau weiter tatsächlich auch mit der genauen, also mit diesem Enthusiasmus dann auch um die Erneuerbaren und die Entwicklung der Energiewende hier in der Modellregion kümmern werden.
Sehr schön. Ja, das finde ich ganz spannend, Herr Beber, der Marketingmensch. Also ich komme ja auch aus dem Marketing. Das fand ich immer ganz faszinierend, dass eben ein Nicht-Ingenieur letzten Endes die Leute so mitreißen konnte und in Anführungszeichen fast mehr Erfolg hatte als viele echte Techniker, ne?
Ja. Also das waren seine Ingenieure im Hintergrund.
Genau,
ne? Da konnte
genau.
Er immer mal sagen, immer erklär mal schnell.
Ja.
Und das hat er natürlich dann, und da muss ich sagen, irgendwie, das war auch phänomenal. Er hat eine unglaublich steile Lernkurve. Also das war irgendwie, wenn man mit Werner Dinge diskutiert hat, dann war er einfach, der hat das aufgesaugt wie ein Schwamm und dann hatte er es parat, wenn er es brauchte. Das war schon super. Das
war eine große Gabe auf jeden Fall, ja. Haben wir alle viel mitgenommen, würde ich sagen. Ne? Wir haben ihn ja auch viel erlebt bei NEW 4.0 und bei anderen Projekten bei gemeinsam oder bei uns im Vorstand, wo er ja auch zwischenzeitlich Mitglied war. Zurück zum Norddeutschen Reallabor. Auch da herrscht Halbzeit, nicht nur in der Bundesregierung. An welchem Punkt stecken denn die Teilvorhaben im Moment? Vielleicht können Sie so ein paar Beispiele nennen. Da würde ich mal auf Herrn Blicker gucken, weil Sie ja die operative Leitung haben.
Ja, genau. Wir haben ein 5-Jahres-Projekt, jetzt sind wir ziemlich genau in der Mitte, das ist richtig. Wie ich eben auch schon gesagt habe, haben wir viele Teilprojekte. Also wir wollen ja insgesamt 8 Elektrolyseanlagen umsetzen. Wir haben auch im Wärmebereich Projekte und letztendlich wird zum Jahr 4 hin, sollen diese Anlagen auch alle laufen. Dementsprechend sind jetzt die ersten Elektrolyseure bestellt, ein paar andere Anlagen. Wir haben auch ein paar assoziierte Projekte, da laufen auch schon laufen schon die ersten Anlagen und von daher gesehen sind wir da ganz zuversichtlich. Man muss natürlich auch sagen, die letzten 2 Jahre waren nicht einfach, was Energiekosten angeht, was Lieferketten angeht. Das heißt, gibt es ein paar Verzögerungen. Ich glaube, das ist in dem Bereich auch nicht unnormal. Und ja, wir haben jetzt die Stadtreinigung hat beispielsweise die ersten Abfallsammelfahrzeuge mit Brennstoffzellen in Betrieb genommen. Wir haben, wie gesagt, auch einen Elektrolyseur in der Bestellung. Einige andere sind in der Genehmigung. Und ja, wir sind da zuversichtlich, dass es da jetzt auch weitergeht und dass wir die Anlagen auch in ein, zwei Jahren alle besichtigen können und ja, vielleicht ein paar feierliche Eröffnungen haben.
Ja, das ist für uns auch immer sehr wichtig, weil wir suchen ja auch immer nach Projekten, die wir vorstellen können, bei Presseexkursionen, bei Delegationsbesuchen aus dem Ausland, also Feuer frei, ne? Wenn es irgendwas gibt, bitte unbedingt Bescheid sagen, wir kommen vorbei, definitiv. Und wenn es nur alleine ist, um mal sozusagen die Vorhut zu sein. Sie machen ja traditionell auch immer sehr viele Studien im Rahmen dieser Forschungsprojekte. Das gehört ja zur wissenschaftlichen Arbeit immanent dazu. Welche Studien hat es bisher im NRL gegeben und was ist vielleicht noch geplant?
Ja, genau. Also wir haben ja einige Forschungspartner dabei, also nicht nur die HAW Hamburg, auch die Uni Hamburg, die TU. Und wir haben die Aufgabe, die Projekte zu begleiten. Dementsprechend machen wir Studien und auch wissenschaftliche Abhandlungen über die die Projekte bzw. die Technologien. Und unsere Arbeitsgruppe 5, neue Geschäftsmodelle, beschäftigt sich eben auch damit, wirklich diese Technologien nochmal zu bewerten, technoökonomisch. Und zu schauen, wie, in welchen Bereichen man da Prioritäten setzen sollte für den Einsatz von Wasserstoff. Also wir haben uns die Mobilität schon angeguckt, Industrieeinsatz, auch durchaus Gebäude und sehen natürlich, dass es, wenn man den Wasserstoff anguckt, dass das ein sehr differenziertes Bild ist. Und das ist jetzt kein komplett neuer Erkenntnis, aber es gibt viele Industriebereiche, wo man es braucht, wo es auch keine Alternativen gibt, aber ich sag mal, der Pkw-Verkehr ist da eher nicht in der Priorität ganz oben. Und das haben wir uns sehr spezifisch auch angeguckt für die Region und für, also Norddeutschland, im Norddeutschen Reallabor sind in dem Fall Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die Studien sind auch öffentlich verfügbar auf unserer Website und da kommen auch weitere Studien hinterher. Wir werden jetzt die Industriestudie in den nächsten Wochen veröffentlichen, wo wir uns sehr spezifisch angeguckt haben, wo stofflicher Einsatz von Wasserstoff stattfindet und tatsächlich auch einen Vergleich angestellt haben, was die Kosten angeht mit Erdgas. Und da sieht man, das ist durchaus auch ambitioniert, den Wasserstoff dann auch in den Markt zu bringen. Mhm. Genau, und das Thema Gesellschaft oder gesellschaftliche Akzeptanz ist auch sehr wichtig. Und das haben wir bei uns im Norddeutschen Reallabor auch über eine extra Arbeitsgruppe abgebildet. Und da gab es jetzt schon eine umfangreiche Befragung von Gesellschaft und Akteuren im Wasserstoffbereich, um zu schauen, was da die Einflussfaktoren sind, wie der Wasserstoff jetzt wirklich in die Anwendung kommt. Und demnächst gibt es die sogenannten Transformation Labs, wo wir dann eben auch diesen Austausch noch weiter forcieren und schauen, wie sich die Technologien dann wirklich auch in den Markt integrieren lassen können.
Ja, da haben Sie einiges vor, würde ich sagen. Möchten Sie noch was ergänzen, Herr Schiefers? Andere Themen, Teilaspekte?
Da fällt mir jetzt tatsächlich an Ergänzung gar nichts mehr ein. Das war jetzt eine vollumfängliche Liste, die Maike
umso besser. Sehr schön. Ja, das ist gut. Ja, ich denke auch vor allem der Bereich der Akzeptanz, das war ja auch schon bei NEW 4.0 ein großer Aspekt. Und das ist, glaube ich, etwas, was immer ein bisschen unterschätzt wird, sage ich jetzt mal, von denen, die sehr in ihrer Blase, in ihrer Branche sind. Und wenn man dann mal den Blick nach draußen wagt und wie die Bevölkerung, sage ich jetzt mal, Energiewende und Erneuerbare wahrnimmt, dann habe ich immer den Eindruck, damit sollte man sich noch viel mehr beschäftigen, ja, weil das eher so ein bisschen abnimmt, wenn man das so, wenn man, sage ich mal, den letzten Umfragen trauen darf, die es so medial gibt. Es war jetzt schon eben eine ganze Menge von Wasserstoff die Rede, auch von der Komplexität. Und was die Sache ja nicht einfacher macht, ist ja die Regulatorik. Also wer uns kennt und unsere Foren und Veranstaltungen, es gibt immer ein paar zu Regulatorik, gehasst, geliebt, wie auch immer. Ohne dem geht es eben nicht. Und eine ganz besondere Rolle hatte der sogenannte Delegated Act. Der hat uns irgendwie, glaube ich, 3 Jahre umgetrieben. Herr Blicker, wie sehen Sie jetzt das Ergebnis? Er ist ja nun im Frühjahr dann durchgegangen in Brüssel, alle waren froh, aber wie ist es wirklich mit dem Delegated Act? Ist das jetzt ein großer Wurf oder eher so ein kleiner?
Also ich glaube, für unsere Partner ist das Wichtigste, dass es da jetzt eine Sicherheit gibt, wie die Rahmenregelungen überhaupt aussehen, und die haben wir jetzt. Es gab ja 50 Varianten zwischendurch und das hat nicht dazu beigetragen, dass jetzt alle sich gefreut haben und sofort die Projekte geflogen sind. Und jetzt ist die Rechtssicherheit da. Jetzt ist noch ein bisschen die Frage, wie wird das in nationales Recht genau übersetzt? Es gibt die ersten Entwürfe dazu. Es gibt noch ein paar Unsicherheiten, wie die Zertifizierung des Wasserstoffs dann später stattfindet. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal auf einem guten Weg. Aber ehrlich gesagt zeigt uns das schon auch in den Projekten, die wir jetzt hier haben, ja, was ja durch die Reihe Weg Pionierprojekte sind, wie stark man da doch wieder abhängt von den rechtlichen Rahmenbedingungen. Also nicht nur unser Reallabor, auch die anderen haben ihre Investitionsentscheidungen aufgrund dieser Regelungen immer weiter nach hinten geschoben. Und das ist natürlich nicht gut, gerade wenn man einen schnellen Markthochlauf haben möchte.
Ja, okay, gut. Ja, das haben viele Experten hier genauso beantwortet letzten Endes. Und kann man wohl übereinstimmend so sagen, dass vielleicht manchmal Europa sich ein bisschen verzettelt in seinen regulatorischen Themen. Wenn man so über den Atlantik guckt, laufen manchmal Dinge ein bisschen schneller. Bleibt zu hoffen, dass es jetzt schnell, wie soll man sagen, nationales Recht übersetzt wird und dann auch losgeht.
Genau. Und was uns jetzt eben auch noch fehlt, ist gerade für diese Pionierprojekte zu gucken, wie die, sag ich mal, auf der Kostenseite jetzt erstmal auch die Wasserstoffherstellungskosten nach unten bekommen. Da gibt es ja jetzt Ideen über sogenannte Carbon Contracts for Difference, die ein Stück weit die Betriebskosten, oder die Kosten für den Wasserstoff dann reduzieren könnten. Es wird über einen Industriestrompreis diskutiert und ich denke, diese Diskussion ist auch wichtig, weil gerade für Anlagen, die wir jetzt in Deutschland aufbauen, sind die im Vergleich mit Erdgas immer noch verhältnismäßig teuer und da muss man eine Möglichkeit finden, da den Markt hochzufahren und deswegen ist das notwendig. Ich hoffe nicht, dass das wieder so lange dauert wie mit dem Delegierten Rechtsakt, aber ja, ich bin da ganz zuversichtlich, weil ich glaube schon, dass den meisten Akteuren im Bereich Wasserstoff klar ist, dass es da jetzt schnell gehen muss und wir nicht noch 5 Jahre diskutieren können.
Ja, ihr Wort in Gottes Ohr. Ich sag mal, ja, wir haben alle viel Geduld und Leidensfähigkeit bewiesen. Also nicht ein Delegated Act 2.0. Das wäre wirklich sehr, sehr unschön. Abgesehen vom Wasserstoff. Ich sag mal, nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Ich nehme mal an, bei Ihnen in der Versuchsküche brodeln schon diverse andere Themen für die Zukunft. Was können wir erwarten vom CC4E? Was wird in der Zukunft kommen an Projekten, Herr Schäfers? Was haben Sie vor?
Also niemand kennt die Zukunft genau.
Na, das stimmt.
Wir bewegen uns in Förderprojekten. Das heißt, wir kommen immer mit einer guten Idee und müssen dann jemanden finden, der auch das Gefühl hat, irgendwie, ja, da gebe ich irgendwie dann auch ein bisschen Geld für, damit wir es durchführen können. Aber es ist tatsächlich, da haben Sie etwa in der Tat so, gerade diese großen Verbundprojekte brauchen auch Jahre, um sie vorzubereiten. Das war beim NRL so, das war bei NEW nicht anders. Und deswegen ist das tatsächlich so, dass wir uns so ganz langsam warm laufen für die Frage, was machen wir denn eigentlich am Ende vom Norddeutschen Reallabor? Was das dann genau sein wird, wissen wir tatsächlich im Moment nicht. Was wir aber wissen ist, dass wir, und diese Signale bekommen wir aus verschiedenen Richtungen, versuchen werden, diesen Reallabor-Charakter für hier oben, für Norddeutschland, und für die gemeinsame Energiewende in dieser Modellregion zu sichern. Wie wir das tun, das bedarf jetzt einer guten Abstimmung, dann eben auch mit Berlin. So große Projekte sind eigentlich in der Förderung nicht vorgesehen. Und dann muss man aber eben auch sagen, dass der politische Reiz, irgendwie gerade so eine Modellregion zu haben, die immer ein bisschen einen Schritt voraus ist, und das ist sie jetzt ja schon, das muss man mal sagen, irgendwie tatsächlich seit vielen, vielen Jahren. Wir sind hier immer irgendwie ein bisschen weiter als der Rest der Republik. Und dieses Momentum zu halten, also gerade auch in diesen schwierigen Zeiten, wenn wir jetzt den nächsten Schritt machen, gehen Richtung Wasserstoffinfrastruktur, dieses Momentum zu halten, und das ist ein echtes Anliegen von allen Beteiligten. Und ich glaube, da kriegen wir auch ein sehr offenes Ohr in Berlin, das zu sichern. Und dann wird es vielleicht auch in dieser Richtung so weitergehen. Das wäre jedenfalls so unser aller Wunsch. Mal schauen, ob uns das gelingt. Rechts und links davon werden wir viele kleine Projekte machen. Schauen, dass wir die Photovoltaik hier auf die Hamburger Dächer kriegen und all diese Dinge. Ja, aber das ist ein zentrales Anliegen von uns, dass wir diesen großen Modellcharakter, den wir hier aufgebaut haben, der die ganze Region umfasst irgendwie und die wichtigen Akteure dieser Region zusammenbringt, dass wir den nicht verlieren und nicht verspielen.
Sehr schön. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, wir als Cluster beteiligen uns auch sehr gerne an allen Projekten und unterstützen, wo es nur geht, in welcher Form auch immer, personell, newstechnisch, veranstaltungsmäßig. Also da sind wir immer mit am Start auf jeden Fall. Das haben wir in der Vergangenheit sehr gut betrieben und ich denke, das werden wir in der Zukunft fortsetzen. Und damit, ja, sehr schön. Ja, super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für das Gespräch, wünsche gutes Gelingen und bis ganz bald.
Bis demnächst.
Danke sehr. Tschüss.